Predigt zum Thema Heilung. Schon erstaunlich, ihr Lieben, dass der Herr so viel zu diesem Thema gesagt hat und noch mehr gehandelt hat. Der Heilungsdienst des Herrn hat eine ganz herausragende Position und Priorität. Und das muss einen Hintergrund haben, nämlich den, dass unser Herr nicht nur uns allgemein liebt, sondern auch unseren Körper, deinen Körper. Das ist ihm nicht wichtig, was mit ihm geschieht. Und er will durch den Segen an und in deinem Körper dann fortschreiten, hinein zu einem umfassenden Segen in deiner ganze Persönlichkeit. Und das wollen wir uns heute einmal anhören und ansehen. Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne standen, und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt, im Sinne von geheilt von ihrer Lepra-Aussatzerkrankung. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Andere Übersetzung: ehrte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen, zu Jesu Füßen, und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe auf, Hussein, ja, geh hin. Ist auch ganz schön wichtig, das Hingehen. Wir werden, wenn wir Zeit haben, ein wenig uns über das Hingehen verständigen. Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Also ich hatte schon vorhin diesen einführenden Worten gesagt, dass unser Herr eine ganz eindeutige, unverkennbare Betonung in seinem Dienst auf Heilung, auch Heilung des Körpers, gelegt hat. Und wir haben so ganz grob 20 Berichterstattungen in den Evangelien, in welchen so etwas genauer jeweils ein solches Heilungsgeschehen beschrieben wird. Und dieses Ereignis, was Sie hier vorgelesen haben, wird nur bei Lukas berichtet. All diese unterschiedlichen Berichte über Heilungen haben jeweils ganz spezielle Aussagen und auch Anwendungen. Und wenn wir insgesamt informiert sein wollen darüber, wie Heilungen heute stattfinden, müssten wir sie alle uns anschauen. Wir haben also zu fragen, welches ist die besondere Aussage und Betonung in dieser Begebenheit? Ist doch klar, diese Geschichte soll und will sich reproduzieren. Sie soll unter uns stattfinden in der angemessenen Weise, so wie sie bei uns stattfinden soll, aber mit einem Bezug zu diesen Hauptbetonungen. Es ist offensichtlich, Jesus war voller Barmherzigkeit. Das steht hier im Text, er hatte Erbarmen. Er sah die Not, er schaute nicht weg, und dann kam über ihn Erbarmen. Erbarmen, ihr Lieben, ist etwas, was zusammengesetzt ist aus Liebe und einem gefühlsmäßigen Affekt des Hingezogenseins zu demjenigen, der in Not ist. Erbarmen ist also Liebe in Aktion mit Gefühl, mit einem Gefühl des Mitleidens, der ganz starken Anteilnahme, des sich ertragen können, dass da jemand ist, der in Not ist. Und ein solches Erbarmen kommt zustande, wenn Liebe da ist und wenn man auf die Not, auf den leidenden Menschen sieht. Wer wegschaut, bekommt kein Erbarmen. Der hat nur Liebe. Aber wenn Heilung geschehen soll, vor allem bei anderen, durch uns, ist es ganz wichtig, dass wir in uns Liebe haben und dass wir hinsehen in die Not, hin zu jenen, der leidet. Und dann werden wir erleben, dass in uns wie durch einen göttlichen Affekt dieses lebendige Erbarmen kommt. Das war bei Jesus so. Übrigens, beim Herrn war es auch nicht so, dass er ununterbrochen voller Erbarmen war, sondern er wurde immer wieder von Erbarmen gepackt, wenn er voller Liebe Not, Menschen in Not sah. Das war also bei Jesus so und das ist auch bei uns so, weil er in uns ist. Er ist in dir, der Herr, der liebt, der Herr, der aus Liebe besteht. Du musst dich nicht anstrengen, barmherzig zu werden. Er, Jesus, in dir will das tun. Und wenn du ihn wirken lässt, wenn du ihn auch in Gestalt seines Wortes auf dich einwirken lässt, dann wirst du erleben, dass du liebst, weil dein neues Leben, deine neue Natur, dein Geist sich in dieser Richtung regen wird. Dein Geist wächst und die Frucht des Geistes ist vor allem Liebe. Und du wirst lieben wollen, lieben müssen und du wirst diese Frucht bringen. Und wenn du dann nicht wegschaust, wirst du erleben, dass zu dieser Grundbefindlichkeit Liebe, die so schwer zu beschreiben ist, aber die aus diesem Verlangen besteht, Gutes zu tun und für jemanden da zu sein, dass aus dieser Grundbefindlichkeit dann Erbarmen erwächst. Das kommt über dich. Und höre zu, wenn Erbarmen da ist, kannst du tun, was du willst, du hast Erfolg. Erbarmen schafft einfach göttliche Resultate. Und das sehen wir hier bei Jesus. Und das will der Herr bei dir sehen, weil er mit dir ist und in dir ist. Diese 10 Aussätzigen, das war eine Krankheit, die wir heute nicht mehr genau definieren können. Sie wird ähnlich unserem Lepra sein, aber nicht identisch. Diese 10 Aussätzigen hielten sich an die hygienischen und kultischen Auflagen und Einschränkungen, die damals galten, die auch im mosaischen Gesetz festgelegt sind. Das heißt, sie standen von ferne. Sie waren nicht in der normalen Gesellschaft integriert. Und bei aller Dringlichkeit, geheilt zu werden, die wir ja hier erkennen können, wollten sie nicht eine Gefährdung für die anderen Menschen in ihrer Umgebung bewirken und haben sich deswegen doch den Vorschriften gemäß von Entfernung verständigt. Das heißt, sie standen von ferne und sie erhoben ihre Stimme. Sie schrien, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und wenn sie ihre Stimme erhoben haben, dann haben sie sich damit irgendwie entblößt und exponiert, indem sie so laut gerufen haben, Meister, Jesus, erbarm dich meiner, erbarm dich unser. Sie taten das in der Öffentlichkeit, in der Anwesenheit wahrscheinlich von Hunderten von Leuten, die mit Jesus pilgerten. Das war ein Beweis ihres Mutes, das war auch demütig. Und wisst ihr was, das war eine Tat. Wir nähern uns dem Hauptgesichtspunkt dieses Abschnittes. Die haben nicht still und versunken in ihrem Herzen so einige Gedanken und Wünsche gehabt, es wäre ja schön, wenn der Herr sich uns erbarmen würde. Vielleicht passiert das Wunder, dass er von seinem Kurs abweicht und gegen alle Regeln und Gesetze zu uns kommt. Oh, wäre das schön. Ja? So hätten sie auch denken können. Und es denken Hunderte und Tausende von Nichtchristen auf einen Christen, so dass sie so ganz tief in ihrem Herzen, in irgendwelchen ideellen, gedanklichen Bereichen dies und jenes denken und sagen und wünschen, aber das wird nie rausgelassen, das wird nie eine Tat erkennbar an dem, was sie aussprechen, wie sie sich exponieren und wie sie zu ihrer Not stehen. Aber hier war es so. Und diese Tat war eine Kombination von Wahrhaftigkeit und Demut. Zusammen mit Hilflosigkeit. Und das haben sie kundgetan. Sie haben das nicht verschämt, verschwiegen, sondern richtig herausgeschrien. Sie haben zum Ausdruck gebracht, für uns gibt es keine Hoffnung und keine Chance und haben mit Entschlossenheit auf ihr Image und ihre Reputation verzichtet. Sie wollten gesund werden und sie mussten das äußern. Und das ist ein Eingeständnis, wir schaffen es von alleine nicht. Wir brauchen dich, Herr. Und das vor Hunderten. Das ist schon erstaunlich. Wir wollen doch diese Geschichte untersuchen und regelrecht ausquetschen danach, das doch hoffentlich unser aller Verlangen, danach zu erkennen, was enthält sie für uns, für dich und für mich als Handlungsanweise, als Hinweis, als Rat dafür, dass wir auch Heilung erfahren in unseren jeweiligen Nöten und Gebrechen und Krankheiten. Und so ist also eine erste Lektion die, dass wir feststellen, die haben das nicht verschwiegen, die haben nicht getan, als ob sie gar nicht krank werden, als ob sie gar nicht irgendwie in der Not oder in der Peinlichkeit oder Verlegenheit sind, sie standen voll und ganz in aller Öffentlichkeit dazu und das ist vorbildlich. Ich will euch sagen, dabei ist bei diesen 10, die wir noch gleich näher untersuchen werden, etwas Besonderes geschehen. In der Tiefe ihrer Person hat sich etwas ereignet. Lasst uns einmal ganz kurz, indem ihr euren Daumen oder einen anderen Finger da reintut, ein Kapitel weiter mal nachschauen in Kapitel 18 zu einer ganzen anderen Geschichte, die von ihrem Inhalt damit nichts zu tun hat, aber wo wir ein ähnliches Phänomen erleben, und zwar folgende Begebenheit. Ich lese sie ganz kurz vor. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen, Doppelpunkt, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe, also ich ergib den Zehnten. Der Zöllner aber stand weit ab, wie auch diese 10 Aussätzigen, und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging hier gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenen, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Diese Geschichte, ihr Lieben, kann man total verkehrt auslegen, indem man so ein Loblied auf eine verkehrte Form von Demütigung anstimmt, was aber nicht gemeint ist. Ich will nur einen Punkt herausstellen und dann komme ich sofort wieder zurück zu den 10 Aussätzigen. Wer sich in nicht theatralischer Weise, sondern in Anerkennung der Fakten und der Wahrheit vor dem Herrn demütigt und wer nochmal in einer nicht demonstrativen Art und Weise das sogar angemessen vor anderen Menschen tut, um damit Wahrheit zu ehren, bei dem geschieht etwas. Wer das so tut, erlebt, wie Verdammnisgedanken und Gefühle einfach weggehen, ausgesondert werden und wie auf Wahrheit göttliche Gnade sofort kommt und die führt zur Gerechtigkeit, zur Befreiung von Verdammnisgefühlen. Das ist der erste Schritt, ihr Lieben. Ich denke, ich muss die Frage einmal so stellen unter uns: Wer hat's zum letzten Mal oder überhaupt schon einmal sich so verhalten, dass du im Anbetracht von Schwierigkeiten, die nicht zu lösen waren, dich so vor dem Herrn gedemütigt hast? Meinetwegen erstmal nur alleine. Und auch Scham und Peinlichkeitsgefühl dabei einfach missachtet hast. Wenn du das so tust, dass du dem Herrn sagst: Herr, jetzt hilft nur noch dein Erbarmen. Ich will nicht weitermachen mit diesen vielen eigenen Maßnahmen, dass ich alles Mögliche tue und herbeiziehe, um irgendwie Hilfe zu holen. Herr, ich will deinen Willen tun. Komm du, ich brauche dich. Wer das tut und dabei sich nicht von verkehrter Scham und Peinlichkeit abziehen lässt, der erlebt dass er irgendwie einer Stück Lüge entkommt. Eine Lüge, die immer bereit ist, dir zu sagen, du schaffst es selbst, du schaffst es selbst. Streng dich nur an. Versuch die Rahmenbedingungen zu verbessern und du wirst durchkommen. Du wirst erleben, dass dann in dir was passiert. Und dieses Schamgefühl, das Komische, das wir alle kennen, wenn man sich so demütigt, das verschwindet dann auch. Dieses Schamgefühl ist ja so eine Verbindung von Minderwertigkeit, Angst und Schutzlosigkeit. Immer wenn die drei zusammenkommen, Minderwertigkeit, Angst und Schutzlosigkeit, egal durch welche Umstände und Faktoren, dann erlebst du dieses unschöne Gefühl des Schames und der Peinlichkeit. Und es beweist, wenn du es im Umgang mit dem Herrn erlebst, dass er beweist, dass du den Herrn noch gar nicht richtig erfahren hast in seiner schönen Art. Weil der Herr von seinem Charakter her freundlich ist, gütig ist, Schutz gibt und dich erhöhen will. Und wer den Charakter Gottes kennt und dann in Nöte kommt, dann kann man immer noch in Nöte kommen, gar keine Frage. Und dann zum Herrn geht und sich so demütigt, wird erleben, dass das nicht möglich ist, dass du solche seltsamen und deiner Natur zuwiderlaufenden Gefühle erlebst, so voller Unlust. Du erlebst die Gegenwart Gottes als beglückend. Du kannst dich bei ihm wohlfühlen. Es kommt Schamgefühl nicht auf. Okay. Nun gehen wir weiter. Also bei diesen 10 gab es eine erste total richtige und lobenswerte Reaktion, so eine Mischung von Aufrichtigkeit, Demut und Mut im Sinne dieser Äußerung ihrer Bedürfnisse, ihres Heilungswunsches, das, was ich eine Tat nannte. Wo aber ist der Glaube? Damit allein kommt man nicht weiter. Das ist eine fantastische Voraussetzung. Daraufhin kann Heilung geschehen, aber es muss noch der Glaube da sein. Das Wort Gottes sagt uns eindeutig an mehreren Stellen, dass ohne Glaube nichts läuft. Wir brauchen Glauben. Wo ist hier der Glaube? Jesus sagte zu ihnen, geht hin zu den Priestern und zeigt euch. Das heißt, zeigt eure Haut oder die verstümmelten Gliedmaßen, wie das im typisch ist für diese leprösen Erkrankungen. Zeigt sie bei den Priestern, die nach den gesetzlichen Verfügungen dafür zuständig sind, dass sie das in Augenschein nehmen und die Heilung feststellen. Also Jesus hat gesagt, geht hin und zeigt euch deswegen, weil ihr dann, wenn ihr angekommen sein werdet, gesund sein werdet. Und sie gingen hin. Und sie glaubten, dass dann, wenn sie dorthin gegangen sein werden, dass sie dann gesund angekommen sind. Sie haben ihren Glauben also durch ihre Handlung ausgedrückt. Eindeutig. Aber nehmt zur Kenntnis, das ist das Besondere an dieser Begebenheit. Von Jesus gab es kein einziges Heilungswort, kein Zuspruch. Keine Feststellung, dass sie geheilt sind oder geheilt sein werden mit Worten. Auch keine autoritative Bedrohung der Krankheit, wie er sie sonst vorgenommen hat. Keine Handauflegung, nicht einmal eine Erwähnung des Wortes oder des Begriffes Heilung. Nichts dergleichen war da, sondern nur die Aufforderung zu handeln, aber als solche, die dann, wenn sie handeln, erleben werden, dass der Glaube, der sich in der Handlung ausdrückt, am Ende, wenn sie dort angekommen sind, bei den Priestern die Heilung zeigen wird. Sie glaubten im Gehen, sie drückten damit ihren Glauben aus und sie gingen davon aus, wir werden eine manifeste Heilung erfahren haben, wir werden gesund sein, wenn wir bei den Priestern angekommen sind. Eine ähnliche Begebenheit haben wir noch einmal in der Schrift bei dem sogenannten römischen Hauptmann. Der hatte also einen Soldaten, einen jungen Soldaten, vielleicht einen Lieblingssoldaten, und dieser war krank, und der Hauptmann war so betroffen und in Sorge deswegen, er war sogar todkrank, dass er eine Eintagesreise zu Fuß hinging zu Jesus und ihm sagte: Jesus, komm du mit mir und heile diesen kranken Soldaten. Und Jesus sagte: Nein, ich komme nicht mit dir mit, geh du, ich sage dir, dein untergeordneter Soldat, dieser Gefreiter, was immer er war, er wird geheilt sein, wenn du ankommst. Und dieser Mann ging daraufhin, er hat in doppelter Weise Glauben vollzogen, indem er hinging und es unterließ, darauf zu bestehen, dass Jesus mitkommen sollte. Ihm reicht es aus, dass er ein Wort hat. Diese 10 hatten nicht einmal die Zusage, sondern nur die Aufforderung zu handeln. Also, die ganz große Wahrheit, die wichtige Wahrheit in diesem Text für uns ist die: Glauben soll sich durch eine Glaubenshandlung ausdrücken. Wir sollen handelnd die Heilung abholen. Im Fall einer Krankheit könnte das etwa dann, wenn es sich um eine Krankheit des Bewegungsorgans, Gliedmaße handelt, überhaupt unseres Bewegungsapparates, könnte sich so äußern, dass du das anfängst zu tun, was du vorher nicht konntest oder nur mit Schmerzen. Dass du glaubend, handelnd die Heilung abholst. Oder dass du andere Schritte irgendwo hingehst, wo der Herr dir sagt, dass du hingehen sollst. Und dass du etwas sehend tust, sehend im Sinne, dass du voll bist in deiner Fantasie, in deinen Gedanken, in deiner Vorstellung davon, dass der Herr das wirklich gemeint hat, dass Heilung da ist, dass sie verfügbar ist, dass der Herr vor 2000 Jahren alle Krankheiten getragen hat. Das sollst du im Glauben begehren, im Glauben abholen. Oder du sollst eine Vorsichtsmaßnahme, eine bestimmte Schonung unterlassen. In jedem Fall sollst du mit einer bestimmten Art von Handlung eben diesen positiven Nachweis, dass der Herr das meint, dass es heute da ist und für dich da ist, du sollst es in diesem Sinne zustande bringen und innerlich empfangen. Du sollst anfangen, in die Heilung hineinzugehen. Sag nicht, ich bin geheilt, sondern sag, ich bin noch nicht geheilt. Du musst innerlich voll sein von der Heilung, um sie dann äußerlich ausagieren zu können, die Heilung abzuholen. Manch einer sagt, habe ich schon mal gehört, habe ich auch versucht, aber hat bei mir nichts gebracht, ich bin einfach gescheitert. Meine Antwort ist, was macht's? Mach's erneut, heute, mach's erneut, greife zu. Vielleicht brauchst du noch mehr Information, noch mehr Einsicht, noch tiefere Offenbarung über die Hintergründe. Vielleicht hast du es bis jetzt noch nicht verstanden, innerlich kapiert, dass diese praktische Heilungskomponente notwendig ist. Und die ist ganz, ganz dringend wichtig. Solange wir nicht mit unserer Gesamtperson agieren, wie man agiert, wenn man glaubt, solange wir uns noch zurückhalten, haben wir letztlich uns nicht für die Wahrheit des Glaubens oder des Heilungsangebotes Herrn entschieden. Wenn jemand eine Brücke konstruiert und sie bauen lässt, nach allen Regeln der Statik und der Baukunst, aber anschließend sich weigert, darüber hinwegzugehen, dann gibt er damit zu verstehen, ich glaube nicht an die Verlässlichkeit der Berechnung und der Konstruktion. Wenn du nicht handelst im Sinne des Wortes des Herrn, dann hast du dich quasi glaubenmäßig zurückgezogen, dich innerlich davon distanziert. Du bist nicht mit einem völligen, uneingeschränkten Ja dabei. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass du handelst. Vielleicht drei Bereiche, an welchen du vielleicht gescheitert bist. Erstens, deine Gedanken, deine Fantasie, deine Vorstellungen waren nicht voll davon. Und weil du nicht davon überzeugt warst, konntest du nicht handeln. Wer voll davon ist, von dem Worte Gottes, total überzeugt, und diese glaubensmäßige Gewissheit hat, der hat den Vorteil gegenüber anderen, die das nicht haben und nicht praktizieren, dass er schon innerlich einen Teil der Heilung vorweg genießen kann. Der ist nicht mehr tief drin in den Nöten, in der Verzweiflung, in dem krankheitlichen Gebrechen mit allen Schwierigkeiten und Folgen, sondern der sieht und spürt schon etwas von der Heilung und er hat es leichter, dann das Zweite zu tun, nämlich zu handeln. Vielleicht hast du nicht gehandelt, vielleicht warst du nur überzeugt, aber es ging nicht so weit, dass du daraufhin ganz konkrete Schritte nach vorne gegangen bist. Und diese sind so wichtig. Und drittens, vielleicht warst du in der Haltung von Unversöhnlichkeit, von Bitterkeit, von Gnadenlosigkeit. Und dann kannst du machen, was du willst. Es kommt wahre biblische Glaubenszuversicht und Glaubensgewissheit nicht auf. Nur so ein Ersatz, irgendein Glaubenssurrogat, aber kein echter Glaube. Fühlt sich fast genauso an, aber ist kein Glaube. Wenn das der Fall ist bei dir, dann sei klug. Erkenne die Wurzeln deiner Bitterkeit, die Hintergründe deiner Gnadenlosigkeit, deiner Unversöhnlichkeit. Geh zum Herrn, bitte ihn um Entschuldigung, bitte ihn um eine Portion von vorweg Gnade und Liebe und dann segne den Betreffenden und vergib ihm oder ihr, durch den du in Bitterkeit und Unversöhnlichkeit hineingekommen bist. Und trenne dich von dieser Haltung und du wirst dich wundern, wie schnell und wie leicht es ist zu glauben. Jetzt kommt der Knüller. Wir stellen fest aufgrund des Wortes, dass von den 10, die geheilt wurden, 9 nicht zurückkehrten, nicht dankbar waren. Sie hatten eine spektakuläre Heilung erfahren. Sie haben sie mit dem eigenen von Gott kommenden Glauben, wenn man so will, abgeholt. Aber sie bewiesen keine geistige Kultur. Sie ehrten nicht den Autor der Heilung. Das heißt, sie hefteten sich stillschweigend selbst diese Ehre an, dass sie durch ihre Maßnahmen, durch ihre Glaubensleistung, durch ihre Gebetsleistung, was es sonst gewesen sein mag, dass sie dadurch Heilung empfangen haben. Wer Gott nicht für seine Geschenke ehrt, wird nie in einer neutralen Zone bleiben, sondern in einer raffinierten Weise immer sich selbst diese Ehre anstecken für das, was er eigentlich von Gott empfangen hat. Und er landet in einer Haltung von Lüge und von Verlogenheit. Und ihr Lieben, diese Haltung, das ist das Bizarre, hört zu, diese Behaltung muss vorher schon drin gewesen sein in ihnen. Das haben sie nicht erst während der Heilung oder nach der Heilung empfangen, das war schon in ihnen. Und das ist das Interessante und das Bizarre an dieser Geschichte. Ihr Lieben, sie erhielten eine Heilung, obwohl sie in ihrer Haltung sehr unreif und sehr mangelhaft waren und ihr Charakter absolut nicht dem entsprach, was sie empfangen hatten an Segnung. Die große Lektion ist folgende. Wenn der praktizierte Glaube bei diesen 9, der sich durch eine Tat ausdrückte, indem sie hingegangen sind, trotz vorhandener Mangelhaftigkeit ihres Charakters, ihrer geistigen Verfassung und ihrer Haltung, dennoch bewirkte, dass sie eine Heilung erfahren haben, müssen wir fragen, wie stark muss die Kraft des ausgehandelten, des agierten Glaubens sein, des praktizierten Glaubens. Die Antwort, offenbar gewaltig. Er kann sich durchsetzen gegen solche starken, im Vordergrund stehenden Haltungen von Undankbarkeit und von Verlogenheit, nämlich dass sie das alles sich selbst zugeschoben haben. Jakobus 3 sagt uns, dass Glaube ohne Werke im Sinne von Handlung tot ist. Und wenn wir also glaubend wenn wir handelnd unseren Glauben beweisen und glaubend handeln, ihr Lieben, dann praktizieren wir dabei einen Glauben, der nicht tot ist, der etwas bewirkt, der sich vermehrt, der produktiv ist, der reproduziert, der göttliche Segnung ins Sichtbare hineinlaufen lässt. Und ihr Lieben, das ist jetzt die ganz große Herausforderung für uns alle. Der Herr will, dass wir in Erkenntnis dieser Zusammenhänge uns verabschieden von irgendeinem unverbindlichen, theoretischen, ideellen Glauben, der alles Mögliche für wahr hält und bejaht, aber der nicht das ausdrückt mit der zugehörigen Tat, durch die man die Hilfe, die Heilung, den Segen abholt. Der Herr will an dieser Stelle, dass wir gewaltige Schritte nach vorne gehen. Vielleicht hast du schon dich auch gefragt, wie kommt es nur, dass ich so wenig von all dem erlebe, was das Neue Testament sagt? Hier ist eine Antwort. Sicherlich gibt es mehrere Antworten, aber eine ganz entscheidende. Der Herr will sagen, ohne diesen Handlungsanteil, der eigentlich erst beweist, dass du als Gesamtperson wirklich glaubst, ohne diesen Handlungsanteil geht es nicht. Noch einmal, das betrifft in erster Linie Heilung. Wir haben schon gesagt, in sehr vielen Fällen, vor allen Dingen im Bereich der fast seuchenhaft um sich greifenden Erkrankungen des Bewegungsapparates, ist es so, dass die Heilung an deinen Gelenken, an der Muskulatur, an Sehnen, an deinem Tennisarm, im Bereich der Wirbelsäule, all das funktioniert nicht ohne einen Handlungsanteil und Beitrag deinerseits. Wenn du nur deinen Körper hinhältst und irgendein anderer betet und meinetwegen 10 Dr. Chos und 20 Reinhard Bonnkes, wird sich wahrscheinlich nicht sehr viel tun. Aber wenn du das im Glauben annimmst und sagst, ich weiß, die Heilungskraft ist da, ich spüre sie nicht oder du spürst sie auch, beides kann möglich sein. Aber sie ist da und ich nehme sie jetzt in mich hinein. Ich ziehe sie in meinen Körper und darauf handle ich. Ich tue so, als ob ich gesund wäre. Ich bewege mich hinein in die Gesundheit. Ich begehe die Straße der Heilung. Wenn du das so tust, dann wirst du erleben, dass diese Heilungsenergie wirklich wirksam wird. Andernfalls fließt sie an dir vorbei. Du hast nur eine theoretische Übung vollzogen. So musst du sie abholen. Aufgeben von Schonung. Aufgeben von Passivität. Aufgeben deiner brotlosen theoretischen Exerzitien. Das muss sichtbar werden. Das ist die ganz große Botschaft dieser Begebenheit. Das war Heilung. Gehen wir in einen zweiten Bereich. In den Bereich der Finanzen. Da kann man auch viele theoretische Übungen vollziehen. Das Wort in- und auswendig kennen. Alle Weisheiten und Zusagen über dieses Thema bejahen. Und darüber sogar predigen. Und den Hauskreis damit belehren. Aber du wirst wenig erleben, wenn du nicht gibst. Der Handlungsanteil deiner Glaubensmaßnahmen im Hinblick Finanzen ist glaubend geben. Nicht nur geben, sondern glaubend geben. Geben, dass dadurch ein Segen zurückkommt. Du willst erstmal Segen geben in jene Richtung hinein, in die du investierst. Das sollen andere gesegnet sein. Und dann heißt es auch, dass du im Geben Glauben für dich selbst praktizierst. Wirklich praktizierst. Wenn du diesen Anteil weglässt, wirst du dich wundern, was alles nicht geschieht. Und ich weiß, dass hier auf dieser Ebene, in dieser Gemeinde, sehr viel Vorbildliches in den letzten Monaten und Jahren zustande gekommen ist und wunderbare Entwicklungen bei vielen Einzelpersonen sich eingestellt haben. Und wir begrüßen das und wir freuen uns darüber, dass dieser Segen bei dir da ist. Aber einige haben es noch nicht. Und der Herr lässt dir sagen, du, ich habe dich sehr lieb. Ich will nicht, dass du in Armut vegetierst. Ich will nicht, dass du dich durchschlagen musst. Ich will nicht, dass dein Leben voller Entbehrung ist. Bitte binde keine Gloriole um deine Armut. Man kann mich in der Armut verherrlichen, indem man mir dennoch vertraut. Aber höre, es ist mein Programm, für das ich mich festgelegt habe in meinem Wort, dass ich dich befreie daraus. Also erkenn das, dass ich dir in deiner Not begegnen will. Aber ich werde deinetwegen meine Regeln nicht umschreiben und verändern. Es gibt auch für dich den Weg, dass du gebend glaubst und glaubend gibst. und dann in deiner Innenperson vor deinen geistlichen Augen siehst, was ich daraus machen werde. Du wirst es nicht in allen Einzelheiten sehen. Ich werde da meine einzelnen eigenen Wege gehen. Aber du sollst sehen, du sollst das schon sehen und dich daran freuen, dass du rauskommst, egal welchen Weg ich dabei wählen werde. Aber vertraue mir, dass du nicht blutleer und einfach nur auf ideeller, theologischer Ebene glaubst, sondern glaube im Geben. Und ich stelle mich dazu. Und du wirst erleben, dass du nicht zu Schanden wirst. Du wirst rauskommen. Ich segne dich. Und wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, dann geh ein zweites Mal. Aber lass dir sagen, ich stehe dazu. Auf der anderen Seite, nimm aber auch diese Warnung entgegen, die ich gerade ausgesprochen habe, dass du die Schwachstellen, die ich dir zeige, auch annimmst und veränderst. Und das war das Thema Geld. Wie ist es beim Thema Familien? Wenn da jemand aus der Reihe fällt oder heraustritt und dir viel Herzleid erzeugt, irgendein Kind oder ein Ehepartner, was es sonst sein mag, ja, wie kannst du da handeln? Wo ist da der praktische Handlungsgesichtspunkt? Du kannst ihn nicht erkennen, er ist da. Er ist da, indem du nicht verzweifelt und empört bist über die letzten und neuesten und alle weiteren Fehltritte und Fehlhandlungen und Fehleinstellungen deines Partners, deines Kindes oder der Eltern, wie immer sein mag, sondern dass du glaubend den Segen, die Veränderung hineinsprichst, nicht nur in dein Gebet, sondern auch in der Begegnung mit ihm oder ihr, gute Dinge sagst. Dass du sagst, du, ich hab dich gern. Deine Seele will aufstehen und sie sagen, das ist eine dicke Lüge. Nein, sagst du, in mir gibt es also einen Kern der Person. Ich bejahe meinen Sohn, meine Tochter, meine, was denn, Schwiegermutter, du hast auch immer, ja. Ich bejahe sie und ich spreche das aus. Ich drücke was aus. Ich lasse Worte aus meinem Mund herauskommen. Schallereignisse, nicht nur Schall, aber auch Liebe mit Schall, mit Worten, die man hören kann, mit Zuwendung. Ich lasse meine Arme um die Person herumgehen. Ich tue Gutes. Ich werde Dinge tun, die ihm oder ihr besonders gefallen. Ich werde hineilen, wenn er oder sie von der Arbeit kommen und werde die Hausschuhe hinstellen. Ich werde die besten, so häufig ich kann, die besten Mahlzeiten kochen. Ja? Ich werde die Zeitung bereithalten. Und alles ohne religiösen Drill, richtig super ehrlich, aber ich tue etwas, ich liebe, ich säge, ich bete und ich drücke Glauben das aus. Könnt ihr einen Amen darauf finden? Ihr Lieben, so wird jeder Angehörige geknackt, Halleluja. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, wenn wir glaubend, liebend handeln, Halleluja. Und dann der nächste Fall, der nächste draußen, den du zum Herrn führen willst. Fühle es gut. Glauben in deinem Herzen ist gut. Erbarmen haben in deinem Herzen ist gut. Erbarmen zeigen ist noch besser und ist notwendig. Geh auf ihn oder auf sie zu. Drück das in Handlungen aus, dass er oder sie dir nicht gleichgültig sind. Beweise dein Engagement mit vielen kleinen Taten, mit ehrlichen Komplimenten, indem du in einer dienenden Haltung ihm oder ihr begegnest, Lasten abnimmst und herausfindest, wie kannst du ihn oder sie erfreuen. Oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Auch an der Stelle muss sich Glaube und Liebe verbinden mit einer Tat. Mit einer Tat. Geh hin. Tu es nicht von Entfernung. Drück das aus, was dich bewegt. Und du wirst merken, indem du es ausdrückst, wird diese innere Bewegung eben deiner Barmen sogar noch zunehmen und leichter werden. So, mein fünfter Punkt ist folgender. Da gab es also doch einen, der umkehrte, um sich zu bedanken. Und der erlebte so eine Art Nachbehandlung vom Herrn. Er gab Gott die Ehre. Wisst ihr, das deutsche Wort danken kommt tatsächlich von dem Wort denken. Wenn wir richtig denken über die Verursacher und Autoren der Segnungen, wenn wir die Urheber des Segens anerkennen und an sie denken, fangen wir an, sie zu ehren und zu danken. Und das macht den Glauben noch fruchtbarer. In diesem Fall war es ein Samariter. Also jemand, der offenbar nicht der Gesetzlichkeit ergeben ist. Die Gesetzlichen haben es unheimlich schwer zu danken und Gott die Ehre zu geben. Vielleicht ein Hinweis für dich, für eine Analyse über deine Schwierigkeit. Dieser Zehnte war nicht stolz auf seine Gebets- oder Glaubensleistung, sondern er hat richtig gebucht. Er hat gemerkt, ich habe zwar das getan, was er gesagt hat, angestiftet von dieser liebenden Art des Herrn, aber die Heilung kam von ihm, die kam nicht von mir. Und von ihm heißt es in der Lutherfassung, er kehrte um zu danken. Normalerweise pflegen wir das Wort umkehren immer zu gebrauchen in dem Zusammenhang von Umkehren von Sünde. Das gilt auch immer noch. Aber offenbar kann man auch umkehren von einer Haltung der mangelnden Dankbarkeit. Und ich würde das sehr, sehr empfehlen. Dann geschehen einige fantastische Dinge. Also Jesus sagte tatsächlich, stehe auf. In diesem Fall nicht, nimm dein Bett, sondern sagte nur, stehe auf und gehe hin. Dein Glaube hat dich errettet. Lass mich einen Augenblick, obwohl es gerade 12 Uhr ist, Jan, über das Wort gehe hin sinnieren. Es steht mehrfach in den Begebenheiten von Heilungen und Freisetzungen, die der Herr bewirkt hat bei den Leuten, denen er gedient hat, dass sie hingehen sollen. Und ich habe mich immer gefragt, was meint das nur? Heute meine ich es zu wissen. Er sagt uns, gehe hin, bleib nicht hier, bleib nicht bei den Frommen, stehe zu ihnen, sind deine Brüder und Schwestern, aber gehe hin zu den anderen. Gehe hin zu denen, die mich brauchen. Gehe hin zu denen, die das Zeugnis, den Nachweis brauchen, dass ich da bin, dass ich liebe, dass ich handeln kann und heilen kann. Das ist gemeint. Lungere nicht herum, sondern gehe dorthin, wo du gebraucht wirst. Gehe hin als einer, der errettet ist. Und ich denke, dass dieser Mann mehr erlebt hat als die anderen. Die anderen 9 waren körperlich geheilt worden, aber lebten weiter in ihrer stumpfen, starren Art der körperlichen Heilung, aber hatten nicht diese Freisetzung erfahren, die dieser Mann erlebte. Denn der Herr sagte, du bist durch deinen Glauben, weil du zurückgekehrt bist und weil du mir Dank gegeben hast und den Vater gedankt hast, du bist dadurch in weitere Bereiche von Heilung und Hilfe und Errettung vorgestoßen. Das, ihr Lieben, war die besondere Erfahrung, die dieser Mann machte. Eine Zunahme von Heil über das Körperliche hinaus. Und wir, die wir Heilung empfangen, körperlicher Art, wir sollten dann wirklich, wenn wir das eine erlebt haben, vom Herrn alles holen. Und der Herr will dann deinen Glauben mehren. Dein Glaube soll noch mehr Frucht bringen. Und deine gesamte Person, geistig, seelisch, sozial, soll verändert werden. Und du sollst ein einziges Zeugnis so sein. Und das schafft Dankbarkeit. Ich muss euch sagen, ich weiß nicht, wie das kam, aber in meinem Leben ist es so, ich habe mal meine Gebete analysiert, nachträglich, und ich habe festgestellt, dass weit über 50% von all dem, was ich am Tage bete, Dankbarkeit ausdrückt für das, was ich schon erfahren habe, wodurch ich sehr viel mehr erlebe. Und das macht Spaß, sich beim Herrn zu bedanken. Du bekommst eine Veränderung deiner Innenverfassung, deiner Befindlichkeit. Eine Art Dankorientierung. Noch mehr als das, eine Veränderung in dem Sinne, dass deine Empfänglichkeit für Übernatürliches Stärkung erlebt. Und du sensibel wirst für den nächsten Segen. Wenn du nicht dankst, beendest du einfach diesen Segensfluss. Punkt, Schluss. Wenn du aber dankst, dann kommt immer wieder mehr Segen rein. Und so erlebe ich, dass die Krankheiten, die ich habe, dass sie alle der Reihenfolge nach durch Dankbarkeit, meistens erst nach einigen Wochen, selten sofort, aber alle werden sie nach und nach beseitigt. Ich finde das stark. Ich möchte euch das sehr ans Herz legen. Es führt zu einer Erweiterung eurer Person. Der Radius an Freiheit, an Lebensqualität, an Beglückung, an Freude. Dieses innere sich wohlfühlen, geborgen seinem Herrn, nimmt eindeutig zu. Die anderen 9 körperlich geheilten, sie lebten also weiter, starr, unerlöst und rückfallsgefährdet, gingen sie dahin in ihre alte Natur. Aber der Herr sagt ihr, gehe hin, als einer, der von mir Hilfe und Heilung empfangen hat und dem du dankst, wirst du mehr erleben. Das ist der Weg, wie ich dir zeige, ich zitiere ein Wort aus Psalm 50, wie ich dir zeige, noch mehr Heil im Sinne von Heilung. Und genau das will der Herr tun. Du sollst nicht nur körperlich geheilt sein, sondern befreit, errettet, beglückt. Ein Segensträger, ein Segensstifter. Gehe hin, bleib nicht da, wo du bist. Und stecke andere zur Gesundung an. Amen. Amen. Wir können heute, wenn wir wollen, vieles aus dem Wort Gottes lernen. Ich glaube, dass die Heilungskraft da ist. Ich glaube, dass sie wirksam werden will, so wie es der Herr heute uns aus seinem Wort verdeutlicht hat. Ich glaube, dass der Herr uns darüber hinaus beglücken will. Ich glaube, dass wir erfahren sollen, wie Erbarmen über uns kommt, wenn wir im Glauben bei ihm bleiben und ihn verherrlichen für das, was wir erfahren haben. Dass die Beglückung, der Frieden, die Freude, die in uns sind, ansteckend sind. Und dass wir hingehen, um andere hinzuziehen zum Herrn. Viele Dinge sind hier dran. Lasst uns darauf reagieren. Ich danke dir, Herr, dass du unseren Körper lieb hast. Herr, du hast nicht die Gesinnung der Griechen, die den Körper als ein lästiges Übel angesehen haben. Unheilig, niedrig, unwichtig, als Ballast, sondern Herr, ist ein Teil deiner Schöpfung. Und Herr, wir wollen dich ehren, indem wir dir sagen, wir finden das gut, dass du so an uns denkst und dass unsere alltäglichen Beschwernisse und Nöte, die wir haben mit unserem Körper, nicht an dir vorbeigehen. Ich danke dir, dass du jede Krankheit, die hier in diesem Raum vertreten ist, siehst. Und ich danke dir, dass jede Krankheit von dir schon weggetragen worden ist. Und nun siehst du, mit welcher eisernen Willigkeit und Beharrlichkeit wir doch trotz allem zu unseren Krankheiten und Symptomen stehen. Öffne uns das Verständnis, lieber Herr, dass du alles getragen hast. Dass du die Krankheit weggetragen hast. Du hast deinen Körper hingegeben, du hast dich schlagen lassen, verwunden lassen, du hast Schmerzen ertragen an unserer Stadt. Und so danken wir, dass die Heilung da ist. Sie liegt bereit. Sie ist hier in diesem Raum, weil du hier bist. Und ich danke dir, Herr, dass du viele unter uns willig gemacht hast, die Heilung abzuholen durch solche Schritte des Glaubensgehorsams. Und ich danke dir, Herr, dass du darüber hinaus andere bereit machst, sich zu öffnen für die umfassende Errettung. Danke dir, Herr, dass du uns glaubensfähig gemacht hast, dass du uns ein Organ, das Herz gegeben hast, mit dem wir glauben können. Jeder unter uns kann glauben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns nicht alleine lässt dabei, sondern dass du kommst, um die Worte der Schrift zu eröffnen und zum Leben zu bringen und leuchten und strahlen zu lassen, sodass wir anfangen, unter dem Eindruck und Einfluss dieses Wortes Glauben zu entwickeln. Und nun, Herr, lass das Wunder geschehen, dass wir diesen Glauben nicht einsperren in unserem Herzen, sondern dass wir damit hingehen zu dir und unsere jeweiligen Segnungen abholen. Herr, du bist wunderbar und ich danke dir, dass du in keinem Fall uns überforderst. Ich danke dir, dass du von keinem mehr erwartest, als er geben kann. Herr, nun komm du mit dieser praktischen Art über uns, dass wir all das holen, was uns gehört und dadurch dich ehren. Herr, das wollen wir uns noch einmal sagen. Wir ehren dich, indem wir nicht in unserem Zustand bleiben, sondern von dir die Geschenke abholen. Du sollst hier nicht im Raum stehen, mit deinen Händen ausgestreckt und voll von den Segnungen. Und wir gehen an dir vorbei. Wir sagen, nein, Herr, wir holen sie ab. Wir holen sie ab. Der Segen gehört mir, damit ich dich ehren kann und dann anschließend für meine Umgebung ein Zeugnis sein kann. Herr, ich will das holen, was du mir mit viel Schmerzen hast zukommen lassen. Danke, dass es auch mir gilt. Danke, dass ich keine Ausnahme bin. Danke, dass du mich lieb hast. Danke, dass du meinen Körper lieb hast. Danke, dass du auch meine unoriginellen Schmerzen und Beschwerden, die ich schon seit langer Zeit habe, dass du sie auch getragen hast. Danke, dass ich jetzt keine Zusatzoffenbarung bräuchte, irgendein Lichtphänomen oder dergleichen, sondern danke, dass das Wort gilt und zählt. Und Herr, ich empfange von dir die Hilfe, die Heilung, den finanziellen Segen, den Durchbruch in der Familie. Danke dafür, dass du zu deinem Wort stehst. Amen. Amen. Also, nach der berühmten ersten Strophe würde ich all die unter uns, die nach diesem Wort jetzt vorbereitet sind und sich aufgefordert sehen, eben Schritte zum Herrn hinzutun, bitten, tut das. Kommt nach vorne und empfangt dann hier, auch durch Anweisung der Gebetshelfer, empfangt dann den Aufschluss, was du tun sollst. Im Fall von den Krankheiten des Bewegungsapparates, der Gliedmaßen, aller statischen Probleme, ist es sehr, sehr einfach. Und bei anderen Krankheiten gibt es auch eine Handlungskomponente. Die Weisheit der Mitbeter wird dafür Sorge tragen, dass ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und ihr holt euch die jeweilige Hilfe ab. Nicht nur im Bereich Krankheit, sondern auch im Bereich Finanzen und allen anderen Themen. Okay.